Ostdeutsche Sportlegenden. Sportler-Stories vor und nach der Wende. Ein Original RSA-Podcast.
Hier ist eine neue Folge vom RSA Sport Podcast. Als Fußballschiedsrichter ist ein Ost und West mittlerweile eine Legende. Der Magdeburger hat in der DDR-Oberliga und bis 2001 auch in der Bundesliga gepfiffen und seine Schiri-Kollegen immer wieder gegen Kritik verteidigt.
Also ich würde nicht sagen, dass die Leistungen der Schiedsrichter schlechter geworden sind. Aber man muss auch, und das war früher immer ein Thema, was keiner beschreiben konnte, Fingerspitzengefühl haben.
Bernd Heinemann hat als Schiedsrichter insgesamt knapp 250 Spiele in der DDR-Oberliga und in der Bundesliga bestritten. Dazu kommen 14 A-Länderspiele, Einsätze bei Welt- und Europameisterschaften und über 40 Partien im Europapokal. 1998 wurde er zum DFB-Schiedsrichter des Jahres gekürt. Mein Name ist Stefan Behler und ich sitze mit Bernd Heinemann zusammen in seinem Haus in Magdeburg in der Küche. Gerade sehr gemütlich. Hallo, Herr Heinemann.
Hallo, ich grüße Sie.
Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben, als wir uns für das Gespräch verabredet haben. Mussten Sie erstmal in Ihren Terminkalender gucken. Sie haben mit 70 immer noch volles Programm, wie es aussieht.
Ja, nicht nur was die sportliche Seite betrifft, sondern auch die kommunalpolitische. Ich bin also immer noch Stadtrat und werde auch am 9. Juni wieder zur Stadtratswahl antreten. Das macht mir Spaß, nachdem ich die anderen Stufen der Politik, sprich Bundestag und Landtag, schon absolviert habe, ist das jetzt meine kommunalpolitische Heimat.
Also das nimmt Sie dann auch zeitlich am meisten in Beschlag, oder?
Ja, es ist ja nicht nur die Stadtratssitzung, sondern auch die Ausschusssitzung. Und dann gibt es noch viele Termine mit Bürgern, GWA, das heißt Gemeinwesenarbeit, wo man sich mit den Bürgern spricht und austauscht, was ihnen auf den Nägeln brennt. Und das nimmt man natürlich mit in seine politische Arbeit und natürlich auch in die Entscheidung.
Wie oft kommen Sie noch dazu, ein Fußballspiel zu pfeifen?
Ja, im Winter gab es natürlich die Hallenturniere, da bin ich auch mit eingebunden und ich war zum Beispiel in Brandenburg und jetzt im Sommer sind natürlich auch wieder viele Promispiele, viele Spiele zu Highlights, auch die Bundesliga-Ostauswahl und da sind schon einige Spiele wieder terminiert. Also ich komme schon dazu, freue mich auch dann auch wieder andere ehemalige Mitstreiter, die Spieler zu sehen, die natürlich auch ein bisschen älter geworden sind und nicht mehr das Tempo wie in der Bundesliga haben. Ja. Aber es ist immer wieder schön und die Zuschauer freuen sich.
Ja, das langsamere Tempo ist ja dann auch ein Vorteil für den Schiedsrichter selber.
Naja, also man sieht schon einige Kabinettstücke. Und es kommen ja auch immer wieder neue Spieler zu, zum Beispiel jetzt Dominik Kaiser, der auch mitspielt. Es gibt ja zwei Bundesliga-Auswahlen, einmal von Thomas Veit und einmal von Atze Döschner. Und deshalb freut man sich immer, wenn man sich trifft.
Wie oft ist das im Jahr etwa? So über den Daumen?
Ja, die Spiele so zwischen 6 und 8 kommen da schon zusammen. Großfeld natürlich, nicht Kleinfeld, sondern wie gesagt, für die Zuschauer ist es ein Highlight, bekannte Spieler zu sehen. Und ja, es fallen noch Tore und nicht die schlechtesten. Das macht wirklich Spaß.
Ja. Ja, Sie haben wie so viele als Kind auf der Straße mit dem Fußball angefangen. War Fußball in der Familie immer ein Thema?
Nee, es war kein Thema, aber wir haben ja damals, ich bin, wie Sie sagen, wirklich Straßenfußballer gewesen. Wir haben da einen Spielplatz gehabt, da waren ein paar Bänke und die unter den Sitzflächen, das waren unsere Tore. Und wenn man das nochmal so Revue passieren lässt, wir haben ja keine Fußballschuhe gehabt, da sind dann schon die normalen Schuhe draufgegangen, wo eben die Eltern immer geschimpft haben, nochmal ein paar neue Schuhe. Und die Bälle waren noch keine Lederbälle, es waren Plastebälle. Die nach 2-3 Spielen ja sowieso den Geist aufgegeben haben. Also wir haben da schon einen großen Verschleiß gehabt, aber es hat unwahrscheinlich Spaß gemacht. Und dann mit 9 Jahren hat dann meine Mutter gesagt, ich habe, wenn deine schulischen Leistungen nicht abfallen, eine Überraschung für dich. Du kannst jetzt bei Turbine Fußball spielen. Und dann habe ich im Knabenbereich angefangen. Und bis
Turbine Magdeburg.
Turbine Magdeburg, das war ja bei uns 500 Meter weiter weg, die Sportanlage. Habe dann bis zur dritten Liga geschafft. Dritte Liga war damals Bezirksliga. Und dann kam natürlich irgendwann der Punkt, weil ich schon parallel die Schiedsrichterprüfung gemacht habe, mich zu entscheiden. Aber wie gesagt, auf Ihre Frage zurückzukommen, Straßenfußballer gibt es heute gar nicht mehr, aber das ist eine wesentliche Voraussetzung, dass man auch den Fußball verstehen kann.
Das ist oft das, was heute fehlt bei vielen, ne? Was ja auch nicht nur Deutschland unbedingt betrifft allein. Nochmal zurück, ein paar Jahre zurück. Es gibt eine Geschichte aus Ihrer Kindheit, die fast tragisch geendet hätte. Sie wären als Kind beinahe ertrunken und sind von Fußballern gerettet worden. Was war da passiert?
Ja, da kann ich mich noch so dunkel dran erinnern. Das ist, wie gesagt, bei Turbine war auch vor diesem Fußballplatz, vor diesem Areal, ein großes Schwimmareal, Hellas, Magdeburg hieß das. Da sind in den 30er Jahren so gar europäische Schwimmwettkämpfe dort, haben da stattgefunden. Und irgendwie war ich da zum Spielen und bin dann ins Wasser gefallen und weiß bloß noch, wie ich das Wasser um mich gesehen habe. Aha. Und weil ein Spiel da zu Ende war, sind die Spieler dann natürlich, weil es warm war, wollten da gleich baden gehen, reinspringen und haben gesehen, dass da ein Kind reingefallen ist und haben mich da rausgeholt. Also das ist wirklich eine reale Geschichte gewesen. Und meine Mutter hat mir dann erzählt, als sie mich dann da rausgeholt haben und ich wach geworden bin, ich war ja weggetreten, habe ich wohl gesagt, weil es sonntags war, kann ich jetzt ins Kino gehen. Also das war so ein bisschen der pointierte Abschluss. Aber ja, das war schon so. Da war ich, glaube sechs, ich war noch nicht Schulkind. Also das war vor der Einschulung, da war ich fast schon erledigt.
Also eigentlich ein Schock fürs Leben, oder? Aber wie empfindet man das als Kind?
Ja, ich habe, was heißt Schock fürs Leben? Als Kind verarbeitest du das, ich sag mal, wie gesagt, wenn ich schon wieder ins Kino wollte, dann war das für mich eigentlich nicht so tragisch. Und auch bei Hellas habe ich dann das Schwimmen gelernt. Also ich hatte keine Angst, ins Wasser zu gehen. Also das war für mich ein Erlebnis, aber nicht so prägend, dass ich jetzt immer Albträume hatte oder vor Wasserangst hatte.
Was ja auch schon mal dann ein großer Vorteil ist.
Ich bin ja Sternzeichen Wassermann.
Passt.
Das passt.
Wie die Faust aufs Auge. Hat denn diese Geschichte Sie oder sind Sie durch diese Geschichte eigentlich vom Fußball dann auch nicht mehr losgekommen? Also weil es ja nun Fußballer waren, die Sie da gerettet haben? War das vielleicht ausschlaggebend dann auch für Ihren weiteren Weg?
Naja, das würde ich jetzt nicht so im Zusammenhang sehen, aber wie gesagt, als Straßenfußballer, wir haben ja da ganz früh angefangen, war es natürlich dann auch eine Stufe höher, wenn man auf dem Fußballplatz spielen konnte. Und wir hatten ja damals, was heißt Fußballplatz, das war ein Hartplatz, Bockasche. Ich habe heute noch in einigen Knien schwarze Flecken, weil die Bockasche da nicht rausgeht. Aber das hat jetzt keinen ursächlichen Zusammenhang so in Richtung Dankbarkeit, sondern das war solche Entwicklung, um Fußball zu spielen in der Mannschaft. Das war ja wirklich besser als nur auf die Bänke auf den Spielplatz zu bolzen.
Sie haben es erzählt, Sie waren erstmal als Spieler bei Turbine Magdeburg am Ball. Wann haben Sie denn gemerkt, dass es mit der Karriere als Spieler vielleicht doch nichts wird und Sie sich lieber als Schiedsrichter versuchen sollten?
Naja, ich hatte ja angedeutet, dass so 500 Meter von unserem von unserer Wohnung dieser Turbine-Sportplatz da war. Und da ist ja auch das Hellas Schwimmbad gewesen. Und ich habe ja dann Fußball gespielt, alle heute F-Jugend, ABCD-Jugend durchgespielt. Und ich war also auch immer sonnabends auf dem Platz oder nachmittags, wenn andere Mannschaften trainiert haben, habe dann die Bälle wieder zugeworfen. Und und wenn sonnabends Spiele waren, war ich auch auf dem Platz, habe da zugeguckt und sonntags. Und irgendwann, ist es so wie heute, war kein Schiedsrichter da. Und dann habe ich mal die Pfeife in der Hand genommen. Und wenn du das einmal gemacht hast, dann sagt der Verein, du hast doch schon mal gepfiffen. Und wir müssen ja auch für jede einsatzfähige Mannschaft, das ist auch heute noch so, einen Schiedsrichter stellen. Willst du nicht mal die Schiedsrichterprüfung machen? So, und die habe ich dann mit 17 gemacht, habe da also noch Junioren gespielt, habe also parallel gepfiffen und gespielt, bin in den Herrenbereich gekommen und habe da 2-3 Bezirksligaspiele mitgemacht. Und da habe ich dann gemerkt, ich war körperlich nicht der Süle oder der, was weiß ich, Jan Koller. Das war für mich eine Gewichtsklasse zu hoch. Und da ich ja schon eine Stufe wurde dann in die Bezirksklasse, habe ich mir gesagt, eigentlich könntest du jetzt mit 19 mittlerweile dich entscheiden, Fußball zu spielen, Bezirksliga. Gut, schaffst du vielleicht, wenn du dabei bleiben kannst, war ja dritthöchste Klasse, Bezirksliga, schaffst du vielleicht bis 30. Schiedsrichter kannst du sein bis 40, 45, 50. Also habe ich da meinen Karriereweg ohne Zielvorgaben, dass ich sage, ich will mal DDR-Oberliga pfeifen, sondern einfach so war mein Ziel, wenn du jetzt schon Bezirksklasse pfeifst, die nächsthöhere Klasse ist die Bezirksliga, da wo du jetzt auch spielst, das wäre schon ein schönes Ziel, das habe ich dann ein Jahr später erreicht, so, und dann ging es ratzfatz eigentlich weiter und ja, diesen Schritt habe ich nicht bereut, aber man muss sagen, ich bin dem Fußball immer treu geblieben, weil, jetzt hole ich vielleicht eine Frage früher die Antwort raus, weil Fußball ist für mich immer noch eine Leidenschaft und das Größte beim Fußball ist, wenn man Tore erzielt. Und als Schiedsrichter musst du ja auch fit sein und musst auch Prüfungen machen. Und ich war also nicht der Typ, der alleine im Wald langrennt und seinen Cooper-Test, also diesen 12-Minuten-Lauf macht, sondern ich habe immer mittrainiert. Und als ich dann schon in der zweithöchsten Spielklasse war, habe ich auch noch bei Turbine in der ersten Mannschaft ein-, zweimal die Woche mittrainiert, sodass ich also immer noch das Fußballfeeling hatte, hatte auch gleichzeitig mein Training und war dadurch immer fit.
Also zum einen hat das Körperliche den Ausschlag gegeben für die Entscheidung, dann Schiedsrichter zu werden und zum anderen dann eben auch ja die Altersgeschichte, eben länger aktiv sein zu können.
Genau.
Sie wissen vermutlich noch, was das erste Spiel war, was Sie gepfiffen haben?
Nee, wie gesagt, das war ja Pfeife in der Hand gedrückt, das war irgendein Schülerspiel, also was ist ABC-Jugendspiel, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß noch, was das erste Bezirksligaspiel war als Schiedsrichter. Ich weiß noch, was das erste Zweitligaspiel war. Ich weiß noch, was das erste Oberligaspiel war. Ich weiß noch, was das erste Bundesligaspiel war. Das weiß ich noch. Aber dann wird es zu viel.
Ja, ja. Auf die Bundesliga kommen wir ja dann eh noch. Ja, wie zufrieden waren Sie so nach den ersten Einsätzen als Schiedsrichter mit sich selbst?
Ja, das ist eine gute Frage. Wenn man, sage ich mal, in einer Klasse als Schiedsrichter tätig war, ich war ja nie in der Kreisliga, sondern bin sofort in eine Bezirksklasse gekommen, also weil man gesagt hat, das ist ja von der Spielerfahrung her und auch vom Auftreten her, das kann was werden, die Offiziellen denn gesagt. Mein erstes Bezirksklassenspiel, weiß man nicht so richtig, wie man das umgesetzt hat. Bezirksliga war dann schon wieder eine Liga höher. Und das ist natürlich auch vom körperlichen Anspruch der Spieler mehr. Und bist du denn als junger Mensch da mit 19 oder 20 Jahren rumhüpfen? Das waren alles solche gestandenen alten Spieler. Wobei, ich muss sagen, das habe ich vorhin vergessen noch zu erzählen, als ich meine Schiedsrichterprüfung gemacht habe, hatte ich ja noch aktiv Fußball gespielt. Aber das hat dann die Betriebsmannschaft von der ja, Gaserei, Großgaserei, mitgekriegt. Und da gab es ja auch keine Schiedsrichter in dieser Betriebsmannschaftenliga. Und da haben sie mich dann immer mitgenommen. Und da ging es natürlich voll zur Sache. Also ich habe nie Nachwuchsspiele gepfiffen, bis auf das, wo man mir mal die Pfeife in die Hand gedrückt hat. Und das war natürlich dann an einem Punkt für mich ziemlich bitter, weil ich da die Erfahrung nicht hatte. Aber da können wir vielleicht nachher noch mal drauf eingehen.
Oder wir können es vielleicht auch gleich machen, bevor es gleich uns durchrutscht.
Ja, es ist so, ich habe also nie Nachwuchs. Also wenn man heute F-Jugend, E-Jugend pfeift, die Kleinen, die sind ja wie die Motten am Ball. Und dann gehen sie höher und spielen dann Großfeld. Das ist dann auch eine andere körperliche Geschichte. Und das habe ich also nie gepfiffen. Und ich war, ich glaube, das war 75 oder 76 zur Spartakiade. Das ist also die Meisterschaft der Sportarten in der DDR gewesen. Und da hatte ich dann das Endspiel. Da spricht mich Rainer Ernst heute immer noch an.
Ex-Nationalspieler.
Der war ja Spieler. Da hatte ich das Endspiel der Schüler Karl Marxstadt, der Bezirksleiter Karl Marxstadt gegen Neubrandenburg. Und wie gesagt, die körperliche Unfertigkeit der Spieler konnte ich nicht so richtig einschätzen, habe dann Elfmeter gegeben, der keiner war. Und wo ich dann auf dem Punkt stand, habe ich es gemerkt. Aber wie gesagt, weil die körperliche Ausbildung noch nicht so groß war und durch diese Elfmeterentscheidung hat Neubrandenburg 2-1 verloren. Und Rainer Ernst sagt heute immer noch, das greift er mir an, aber so aus Spaß. Aber da haben sie mir gesagt, das war die Entscheidung, dass ich nicht in die Oberliga eingestuft wurde. Aha. Weil ich eben, ja, die waren alle sauer, die hätten ja nie gesehen, der Außenseiter Neubrandenburg wäre Spartakiadesieger geworden. Aber das war jetzt sozusagen die Strafe, dass ich nie im Nachwuchs aktiv war, sonst hätte ich da, sag ich mal, diese ganzen Bewegungen auch anders eingeschätzt. Aber gut, das war dann, ja, ein paar Jahre später hat es dann geklappt.
Gab es denn damals einen Schiri, bei dem Sie gesagt haben, also so wie der pfeift, so will ich das auch mal können?
Nein, man hat ja gewisse Vorbilder und Rudi Glöckner hat ja 1970 das Endspiel der WM gepfiffen, das Finale. Aber jetzt zu sagen, ich will so sein wie der, kannst du gar nicht. Jeder hat eine andere Bewegung, jeder hat eine andere Körperform, jeder hat einen anderen Zugang zu den Spielern, zum Spiel. Und man könnte sich, sage ich mal, die Ruhe von Männig abgucken, die Konsequenz von Glöckner. Aber zu sagen, ich will jetzt so sein wie Glöckner, das geht nicht. Also du kannst das nicht kopieren, nicht nur die Bewegung, sondern auch die Entscheidung, weil in jedem Spiel ist eine andere Entscheidung, da musst du deinen Weg selber finden, wie du mit den Spielern, wie du mit den ganzen Situationen im Spiel umgehen musst. Und da gibt es eben kein Vorbild. Also wie gesagt, für einen Spieler gibt es ein Vorbild. Ich bin Torwart, ich will so sein wie Neuer. Mhm. Ich bin Mittelstürmer, ich will so sein wie Harry Kane. Aber als Schiedsrichter bist du ja ein Spielleiter. Du musst ja die Mannschaften leiten, du musst die Spielregeln umsetzen und da kannst du keinen kopieren, da musst du dich selber finden.
Hat das vielleicht auch ein bisschen gereizt, so ein Spiel dann eben auch in so Bahnen lenken zu können, richtige Bahnen zu lenken, also auch was die Fairness natürlich angeht und also für die Entscheidung dann eben halt Schiedsrichter zu werden?
Ja, ich sage immer auch in meinen Vorträgen, ich entscheide gern, und schnell und ich entscheide gern, schnell und richtig. Und das ist ja das Schöne, dass man beim Fußball sofort entscheiden muss. Du hast also so eine Szene gesehen, du vergleichst das, war das jetzt ein Foul für dich oder nicht und musst dann entscheiden. Oder wenn du noch ganz groß bist, entscheidest du, oh, das kann ein Vorteil werden. Also diese Entscheidungskette innerhalb von, ja, wirklich von Bruchteilen von Sekunden zu vollziehen, das war für mich immer der Reiz und das machte auch Spaß. Und wenn das die Spieler auch sehen und anerkennen, dass du auch mal sagst, du hast sie gesehen, das war jetzt ein Vorteil, und die sagen, oh, Schiri, wunderbar, dann bist du also im Spiel drin und hast schon die Spieler auf deiner Seite. Also du musst doch ein bisschen Psychologe sein.
Wie war das denn eigentlich für einen Schiedsrichter-Neuling in der DDR? War es schwierig, so auch an die nötigen Utensilien ranzukommen, also Hemd, Hose, Stutzen, Trillerpfeife?
Ah, herrlich, ja.
Etc.
Ja, CH war, also ZEHA war eine Firma, die haben Fußballschuhe hergestellt, die konntest du kriegen. Es gab auch schwarze Stutzen und dann ging es schon los. Also die ersten Schiedsrichterausrüstung hatte ich eine helle, lange Hose, die habe ich dann abschneiden lassen, damals im Dienstleistungskombinat hieß das, abschneiden lassen und schwarz färben lassen, das war meine Schiedsrichterhose. Schiedsrichterhemden gab es ab und zu mal, da musstest du dann wieder ins Dienstleistungskombinat, weil das nur schwarze Hemden waren, da musstest du den weißen Kragen aufnähen lassen, weil die Vorschrift war schwarz-weiß. Ja. Ja, und was gelbe und rote Karten betrifft, war, ja, die habe ich mir mit Papier selber mit Tusche, eine gelbe und rote Karte und eine Ausweishülle. Das waren meine ersten gelben und roten Karten. Und ja, die Sprache des Schiedsrichters ist die Pfeife. Das war natürlich das größte Problem. Du konntest also nicht mit so einer Pfeife rumrennen wie auf dem Bahnhof, wo der kurz mal pfeift und der Zug fährt ab. Also da musstest du dir auch schon irgendwie was besorgen über dunkle Kanäle, dass du dir mal eine Pfeife besorgst. Und da hatte ich auch mal einen Lacher auf meiner Seite. Und zwar gab es damals italienische Schiedsrichterpfeifen, Metall Balila hießen die. Das waren sensationelle Pfeifen. Die konntest du also auch im Stadion bei 40.000 Zuschauern nehmen. Das war so ein schriller, hoher Pfiff, die haben also alle gehört und ich war da mal in Bulgarien in Urlaub, Jurentourist und da hatten die Schwimmmeister, ist ja da in der Nähe von der Türkei, Bulgarien, da hatten die diese Pfeifen und ich habe mit denen so lange gehandelt, da habe ich dafür 50 Ostmark, denen die Pfeife abgekauft. Ich weiß nicht noch, wie heute, hatte ich denn nach dem Urlaub ein Spiel in Nordhausen und war stolz die Pfeife und ich habe da getrillert und es hat keiner gehört. Und dann musste ich meine Ersatzpfeife nehmen, also so eine Plastepfeife und hinterher die Analyse hat also ergeben, dadurch, das ist ja ein kleiner Kork drin gewesen in dieser Metallpfeife, dadurch, dass die Schwimmmeister im Meer hatten, im Wasser, hat sich die Kugel mit Salzwasser so porös gestaltet, dass die keine hohen Töne mehr fabriziert hat. Also 50 Ostmark in Sand gesetzt.
Oh, das ist ja auch heftig dann.
Ja.
Aber ja, sind Sie dann bald an eine andere, ähnliche, vergleichbare rangekommen?
Ja, die Schiedsrichter, die damals schon ins Ausland fahren konnten, die haben dann auch für die anderen Schiedsrichter mal eine Pfeife mitgebracht. Und denn sonst, du kannst wirklich nicht mit so einer Bahnhofstrillerpfeife da in der Oberliga pfeifen, ob das nur in Dresden bei 30.000 oder in Rostock 30.000 war. Das hätte weder ein Zuschauer noch ein Spieler gehört. Also warst du schon richtig eine Sirene.
Sie haben vorhin erzählt, mit der DDR-Oberliga dann Einstufung hat es etwas länger gedauert, als Sie eigentlich gehofft haben, eben durch dieses Spartakiade-Erlebnis. Es ging aber ja doch, wenn man so mal rechnet, 1971 Schiedsrichterprüfung und dann 9 Jahre später ja doch schon DDR-Oberliga. Also ja.
Oberste Liga, ja.
Die höchste Spielklasse. Ja. Ja, Sie waren ja schon immer wahrscheinlich sehr selbstbewusst, denn das ist ja doch ein relativ kurzer Zeitraum. Oder was war der entscheidende Grund?
Der entscheidende Grund ist, es natürlich auch ein bisschen Glück dabei, dass einige Leute dich gesehen haben, wie du pfeifst und gesagt haben, Mensch, das kann mal was werden. Das ist die eine Seite. Denn die andere Seite war es ja doch immer der Proporz der 15 Bezirke. Magdeburg hatte eigentlich noch nie ein Oberliga-Schiedsrichter. Neubrandenburg hat nie einen gehabt. Schwerin hat auch nie einen gehabt. Und da spielte natürlich auch so, sage ich mal, im Verband eine gewisse Rolle, wer kommt aus welchen Bezirken. Weil in der Oberliga kannst ja du deine eigene Truppe, also sprich 1. FC Magdeburg, nicht pfeifen. So, und wenn du jetzt 20 Mann aus Sachsen oder Gera gehabt hättest, dann hättest du auch keine Schiedsrichter für die Truppen da gehabt. Also das war schon eins, aber auf jeden Fall bin ich durch Athletik immer aufgefallen. Also bei den Tests hatte ich immer die besten Ergebnisse. Und das war jetzt nicht despektierlich, aber wenn man die anderen Schiedsrichter, Manfred Bars war ein älterer, schwerer, oder Herbert Streicher, da konnte ich natürlich punkten mit meiner Athletik. Ja, und wenn wir den Fußball gespielt haben, damals ging ja ein Schiedsrichterlehrgang, ob in Leipzig oder in Blankenburg, in Thüringen, ging eine Woche, da haben wir also jeden Tag Fußball gespielt und da haben dann schon die offiziell gesehen, dass ja einige wie die Männchen auf diese Ausrollding auf dem Kopf und dann das Bein oben haben, aber ich konnte schon Fußball spielen, ganz auch heute noch. Und ja, da kommen viele Faktoren zusammen, um sich für die Oberliga zu qualifizieren.
Wie viel hat ein Oberliga-Schiedsrichter damals eigentlich verdient für einen Einsatz?
Sehr gute Frage, sehr gute Frage. Das war dann zum Ende der DDR auch ein richtig großer Knackpunkt. Aber ich fange mal ganz unten an. In der Kreisklasse gab es 3 Ostmark plus 30 Pfennig Fahrtkosten, weil eine Straßenbahnfahrt 15 Pfennig gekostet hat, hin und zurück. So, dann kamst du in eine Bezirksklasse, da waren es 10 Ostmark, Bezirksliga 12 Ostmark, DDR-Liga gab es für ein Spiel 18, also die zweite Liga 18 Ostmark und für Oberliga 20 Ostmark. Und wir haben das öfter auch angesprochen, weil wir gesagt haben, ja, das ist ja bei der Hinreise, wenn du bis Rostock mit der Bahn fährst, da ist ja schon Verpflegung, ist ja schon weg und alles. Aber der große Manfred Ewald, Chef des DTSB, hat gesagt, Kampfrichter ist gleich Kampfrichter. Also ob der beim Hochsprung, wenn die Latte runterfällt, die rote Fahne hebt, ist ja kein Aufwand, ist genau dasselbe wie der vor 30.000 Zuschauern pfeift, also 20 Euro für alle. Das ist natürlich ein Lacher gewesen, auch weil wir kannten ja auch die Einkommen der Spieler, der Oberligaspieler. Da gab es ja auch Unterschiede zwischen den Clubs und den Betriebssportgemeinschaften. Da kamst du dir denn schon ein bisschen verloren vor mit 20 Mark.
Allerdings, und das hat sich auch bis zum Schluss nicht mehr gesteigert.
Bis fast zum Schluss, ja. Und dann hat Rudi Glöckner, der war ja dein Chef, hat das dann durchgesetzt, dass wir 50 Ostmark gekriegt haben. Ja, und dann nachher, kommen wir nachher noch zur Bundesliga, ging es ja dann noch steiler bergauf.
Ja, also Profi-Schiedsrichter wäre wahrscheinlich damals schon Ihr Traumberuf gewesen, den gab es natürlich nicht.
Nee, nicht unbedingt. Was heißt Profi-Schiedsrichter? Also ich habe ja immer als Argument in einem ein verdecktes Handspiel sieht doch ein Profi-Schiedsrichter nicht. Warum? Weil es verdeckt ist. Also wenn du nun Profi-Schiedsrichter bist und was sollst du die ganze Woche machen? Du brauchst nicht wie die Spieler jeden Tag trainieren, 3-4 Stunden, sondern das hat mir gereicht, 2-3 Stunden Training in der Woche, ich war fit genug. Also Profi-Schiedsrichter in dem Sinne wäre auch nicht angebracht, weil was willst du da machen? Gut, du kannst Montag kannst du dich 3 Stunden zur Massage hinlegen, Dienstag kannst du in eine Sauna gehen, Mittwoch trainierst du, aber das ist alles Quatsch. Also immer nur zu sagen, der Profi-Schiedsrichter ist besser als der Amateur, ist absolut falsch.
Unsinn. Und wäre dann ja über die Woche eben auch ein bisschen langweilig gewesen wahrscheinlich.
Ja, warum Profi angemessen bezahlen, so wie heute? Die sind ja Semi-Profis, weil die noch andere Sachen zusätzlich machen müssen. Aber wir haben es ja gesehen, es gab auch Ligen, damals wie heute, aus kleineren Ländern, wo die besten Schiedsrichter herkommen, die sind auch keine Profi-Schiedsrichter, die verdienen auch so nicht. Und wenn sie gucken, die Liga damals und heute auch in Dänemark und Schweden ist nicht so die Knallerliga, aber die haben immer die besten Schiedsrichter und das sind auch keine Profis. Also hat das mit dem Profi-Sein nur die ganze Woche um sich selber zu kümmern nichts zu tun.
Also ihren Lebensunterhalt, aber eben zu DDR-Zeiten, mussten sie dann eben anders verdienen.
Ja, ich war im Datenverarbeitungszentrum angestellt und hatte dann natürlich auch, wenn irgendwelche Sachen waren, wurde ich dazu freigestellt. Aber die Preise damals, die kann man ja, und Einkommen damals kann man ja mit heute überhaupt nicht vergleichen. Aber das hat alles funktioniert.
War es eher mühsam auch in dem Beruf oder hat es auch manchmal Spaß gemacht?
Nee, ich hatte ja da auch verschiedene Funktionen inne da im Datenverarbeitungszentrum. Und natürlich waren noch die Chefs stolz, wenn du natürlich ein Spiel wieder gepfiffen hast und warst dann noch sonnabends im Sport aktuell im Fernsehen drin. Also das war schon, ja, ich will nicht sagen geben und nehmen, aber ich war schon damals ein Aushängeschild für meine Firma.
Jetzt muss ich vielleicht doch mal fragen, also wenn man das mal sieht, jetzt im Rückblick 20 Mark, DDR, Oberliga-Schiedsrichter, Bundesliga heute, Bundesliga-Schiedsrichter können von ihrem Honorar vermutlich ganz gut leben, oder?
Ja, also es war ja so, dass wir dann nach der Wende, ja oder zur Wende, ich fange mal so an, 9. Oktober 89 waren wir zum Schiedsrichterlehrgang in Hettstedt und da liefen dann die Bilder im Fernsehen und da hast du geguckt und hast gedacht, Mensch, was wird das nun? Was wird mit uns? Und da haben wir schon rumgesponnen, ja, es wird dann vielleicht so einen Status geben wie in England, Wales, England, Schottland, Nordirland. Und wir bleiben auch als Fußballverband so, naja, bla bla bla.
So eigenständig.
Aber,
dann.
Unser Glück war, dass Rudi Glöckner, unser Schiedsrichterchef, auch in der UEFA-Schiedsrichterkommission war mit Johannes Malka aus der Bundesrepublik. Und die waren eigentlich schneller als beide Verbände, als der DFB und der DFV, weil die gesagt haben, ehe die sich einigen und vereinigen, da machen wir schon einen Schiedsrichteraustausch. Und wir haben also schon, ich habe erste Liga gepfiffen, zweite Liga gepfiffen. Und wie gesagt, ihr habt da 50 Ostmark und wir haben das dann auch bei den Austauschspielen ein bisschen verrechnet. So, und dann bin ich in eine Bundesliga gekommen und nach einem Jahr Bundesliga hatte ich schon das Pokalendspiel, was also ja war eigentlich für mich auch schon überraschend, wenn du nach dem ersten Jahr Bundesliga das Pokalendspiel pfeifst. Und das kriegst du ja nur einmal in deinem Schiedsrichterlaufbahn und das war ja auch ein Riesending. Gladbach erste Liga, in Hannover zweite Liga. Verlängerung, Elfmeterschießen und der Underdog Hannover gewinnt das Ding. Ja, knalle Sonne da im Olympiastadion in Berlin. Und was hat es gegeben? 70 D-Mark. So, und da hatten wir hinterher einen Lehrgang. Ich glaube, in Grünberg waren wir da und da haben auch die anderen Schiedsrichter gesagt, naja, so kann es nicht mehr weitergehen. Wir pfeifen hier für 70 Westmark, also D-Mark, Bundesligaspiele und wir müssen auch mehr kriegen. Und da bin ich ganz mutig aufgestanden, habe gesagt, in der Bundesliga werden auch 1000 D-Mark angebracht. Ja, und aus den 1000 D-Mark sind dann 1500 geworden, dann gab es 2500, 4000 und zum Schluss gab es 6000 D-Mark. Heute kriegen die nicht bloß 5000 Euro für ein Spiel, sondern kriegen auch vorher vor der Einstufung schon, je nachdem, wie lange ein Schiedsrichter schon in der Bundesliga war, einen Sockelbetrag. Also ob du danach pfeifst oder nicht, kannst dich ja verletzen. Zwischen 25.000 und 80.000 Euro kriegst du schon mal vorab eine Einstufung. Also da hat sich schon was geändert und was sie sagen, da kann man schon von leben. Aber die meisten sind ja Semi-Profis, haben noch einen Job im Landessportverband oder bei der Bundeswehr.
Und sind auch Jurist oder
ja, Jurist manchmal auch Zahnarzt. Und das lohnt sich jetzt schon. Aber ja, als Gag habe ich immer gesagt, damals 6.000 D-Mark für ein Spiel heißt 50% sind Steuern. Das heißt, eine Halbzeit pfeife ich umsonst. Ich sage den Spielern auch nicht, welche vorher. So als Gag. Aber es hat sich schon entwickelt und ich denke, das ist auch adäquat. Also solche Spitzenleute wie Brüch, der jetzt leider verletzt ist, oder ja, Aitekin oder die anderen, die kommen schon so wie ein Zweitligaspieler mit internationalen Einsätzen auf 180 bis 200.000 Euro im Jahr.
Beachtlich.
Und dann noch das, was dazukommt im Job. Ich denke, das ist schon angemessen. Ja. Aber die müssen eben doch jederzeit einsatzbereit sein. Das heißt, es gibt alle paar Wochen eine Überprüfung, Auswertung der Spiele und mit Leichtathletik, also Physistest. Aber ich denke, das ist schon angemessen, ist schon eine gute Sache. Und ja, wenn wir dann noch die im Keller dazu zählen, aber das ist dann noch ein Thema für sich.
Ja. Der Spruch, Schiri, wir wissen, wo dein Auto steht, der ist ja noch relativ harmlos. Zu ihrer Zeit war dann in den Stadien auch schon Heftigeres zu hören.
Ja, heute, wann? Heute heißt ja, Schiri, wir wissen, wo dein Wettbüro ist.
Wann haben Sie gemerkt, dass Sie sich da auch als Schiedsrichter ein richtig dickes Fell zulegen müssen?
Ja, es ist ja so, ich pfeife lieber vor 100.000 Zuschauern als vor 100. Weil bei 100 hörst du jeden Spruch, bei 100.000 hörst du nur im Stadion ein Raunen oder auch solche Sprüche hörst du nicht. Und deshalb habe ich immer gesagt, ist egal, wie groß das Stadion ist, ob das 10.000 fast oder 80.000, Hauptsache es ist voll, weil dann erstmal die Atmosphäre besser ist und du hörst auch nicht jeden einzelnen Spruch. Also Schiri, wir wissen, wo dein Auto steht. Ja, das hat früher mal funktioniert, dass auch mal ein Auto zerschlagen haben. Aber das ist mehr ein Spruch, den man als lustig auffassen sollte.
Was war das Schlimmste, was Sie möglicherweise mal im Fußball hören mussten auf dem Fußballplatz?
Also kann ich wirklich jetzt kein Beispiel geben, weil ich habe auch immer als Schiedsrichter im Telefonbuch gestanden. Ich habe nie Anrufe bekommen und auf dem Platz hörst du ja sowieso nicht alles. Also da sind manchmal die Sprüche der Spieler intensiver als die von den Rängen.
Wie war das Verhältnis mit den Spielern eigentlich überhaupt so? Also es ist ja, ein Schiedsrichter muss sich ja auf dem Platz ja auch dauernd Kritik anhören von Trainern, Spielern. Ja, konnten Sie sich da auch mal revanchieren, vielleicht mal auch mit einem kleinen Spruch?
Naja, einen kleinen Spruch musst du immer drauf haben, denn du kannst ja nicht alles nur schlucken oder kannst nicht alles nur mit einer gelben oder roten Karte ein. Du musst doch mal sagen, Mensch, halt doch mal die Fresse, spiel Fußball. Es gab auch schon Szenen, wo draußen, waren wir mal in Dortmund, da hat Ottmar Hitzfeld draußen rumgeschrien und Andi Müller ist zu mir gekommen und sagt, beruhig doch den mal, wir verstehen sowieso nicht, was der will. Also da ist manchmal schon was passiert, wo du sagst, Mensch, jetzt bitten dich die Spieler um Unterstützung, dass der da draußen nicht so rumhampelt. Aber ja, Otto Rehagel war ja auch immer einer, der aktiv an der Linie war und aber das ist ja normal, dass auch mein Spieler kurz ausflippt, wenn es jetzt nicht so ist, dass er eine abwertende Gestik macht, die auch draußen zu erkennen ist, sondern wenn er sagt, Mensch, pfeift doch mal nicht so ein Mist, und dann kann man auch antworten, spiel du auch besser, dann pfeife ich kein Mist. Also man muss da auch schon mal ein bisschen reagieren können und hinterher ist dann alles wieder vergessen.
sind sie mit den Spielern möglicherweise auch mal nach getaner Arbeit in Bier trinken gegangen oder hatte sich das von vornherein eigentlich schon ausgeschlossen?
Naja, in der Oberliga war es ja so, dass in den meisten Vereinen nach den DDR-Zeiten, dass nach dem Spiel auch die Heimmannschaft mit den Schiedsrichtern oder die Schiedsrichter bei der Heimmannschaft gesessen haben, ob dann Aue oder Rostock. Und dann hast du doch mal das eine oder andere Gespräch geführt oder mal ein Bier getrunken. In der Bundesliga war es ganz selten, ja, vielleicht mal in Leverkusen oder in München. Aber da war es nicht so, dass die Schiedsrichter mit den Mannschaften hinterher zusammenkamen. Ob es nicht gewollt war oder ob das nicht gepasst hat, weiß ich nicht. Aber in der Oberliga war es dann doch schon besser, dass man sich auch mal kennengelernt, dass man sich auch austauschen konnte. Ja, aber man kann es nicht erzwingen, aber wie gesagt, ein Gespräch auch vor dem Spiel, mein Smalltalk, das hilft dann immer. Und wie gesagt, in den letzten Jahren war ich ja mit der Erste, der auch sich vorm Spiel draußen aufgewärmt hatte. Das fing also 96 bei mir an, nach der Europameisterschaft. Und da hast du also auch schon den ersten Kontakt zu den Spielern gehabt. Smalltalk, die haben gesehen, du bewegst dich. Heute ist es ja Pflicht, dass ich da alle wie im Ballett synchron bewegen, das finde ich auch albern. Aber damit hat man also schon Zugang zu den Spielern und dann ist schon ein bisschen auch ja, Feuer rausgenommen worden.
Hatten Sie einen Lieblingsspieler in Ihrer aktiven Zeit oder so vielleicht sogar mehrere?
Ach, naja, Lieblingsspieler nicht. Also man konnte mit vielen auch reden. Mit manchen konnte man nie reden, weil die sofort Weißes in Augen hatten, wenn die auf den Platz getreten sind. Ob das Matthias Sammer war oder Oliver Kahn. Also die konntest du während des Spiels ja auch nicht ansprechen.
Die waren also im Tunnel.
Die waren voll im Tunnel.
Weil wir gerade auch bei diesen Geschichten sind mit den Spielern, die sich ja manchmal da auch Sachen rausnehmen. Es gab dieses ja fast berüchtigte Bundesliga-Topspiel Dortmund gegen Bayern 1999. Ja, ja. Oliver Kahn, dem Dortmunder Heiko Herrlich da zumindest andeutungsweise in den Hals gebissen hat und dann noch dieser Kung-Fu-Tritt glücklicherweise in die Luft. Sie waren Schiedsrichter. Ja. Konnte Kahn damals froh sein, dass er nur gelb gekriegt hat?
Also das war mit das schwerste Spiel, was ich hatte. Da gab es noch eine rote Karte, Strafstoß und es ging um die Meisterschaft. Und wie gesagt, gerade diese Kung-Fu-Geschichte, der hatte kein Gelb gekriegt. Und zwar der einzige Sender, der das richtig gezeigt hat, war der NDR, nämlich mit der Hintertorkamera. Und wenn man sich die Szene anguckt, fragt man sich mit diesem Kung-Fu, hat Kahn den Ball links unterm Arm. Wie kann der im Mittelfeld den Ball unterm Arm haben? Also es war vorhin eine Situation, es war ein paar Mal Abseits und es war eine Szene, wo wieder ein Abseits gepfiffen wurde und Kahn war so sauer auf seine Vorderleute, dass er praktisch im Mittelfeld den Ball schon hatte und praktisch seine eigenen Leute mit diesem Kung-Fu-Tritt provozieren wollte. Passt besser auf. Und der NDR zeigt von hinten, dass zwischen Schapisa. Und Kahn 2 Meter Luft waren. So, das Spiel war abgepfiffen, das war Spielruhe, denn sonst, wenn er den Ball in der Hand hätte, wäre er ja runtergeflogen. Und jetzt war für mich die Frage, ein Kung-Fu-Lufttritt 2 Meter vom Spieler entfernt. Wenn man von der anderen Seite guckt, denkt man, der tritt den 2 Zentimeter, aber es waren 2 Meter zwischen. Gibt es die Regel, dass für einen Kung-Fu-Lufttritt gelb zu zeigen ist? Wenn ja, hätte er gelb-rot gehabt. Und dann können Sie sich ja vorstellen, was denn los gewesen wäre. Also habe ich gesagt, komm, Abseitsfreistoß für Bayern. Und das Ding war ja erledigt. Sieht aber natürlich heute noch Jahre später nach wirklich Bruce Lee aus. Ja.
Allerdings. Aber auch so diese Temperamentsausbrüche, gerade auch jetzt von Olli Kahn. Wie ist es Ihnen gelungen, da immer ruhig zu bleiben?
Ja, ich habe mir auch mal das Leben gerettet. Also ich habe ja... Ich habe ja da ein Spiel, war ein Freitagsspiel, Eintracht Frankfurt in Bayern, war also auch ein wahnsinniges Spiel. Bayern hat das, glaube ich, nachher noch 2-1 gewonnen. Und Kahn prallt mit Sammy Kufur zusammen. Und ich habe das Spiel nicht weiterlaufen lassen, weil habe ich sofort die Betreuer gerufen, also eine halbe Minute später. Der hatte seine Zunge verschluckt, haben sie die Zunge rausgeholt, ausgewechselt. Bernd Dreher kam dann ins Tor, nach 10 Minuten hat der sich nochmal verletzt. Und dann konnten sie nicht mehr wechseln, ist Tanne Tennert ins Tor gegangen. Und die haben das Ding noch gewonnen. Also es waren schon Spiele, wo man sagt, da erinnerst du dich immer dran. Aber wie gesagt, bei Olli Kahn, wenn ich da nicht reagiert hätte, Ottmar Hitzfeld kam dann später ja noch und hat sich bedankt, dass ich sofort das Ding unterbrochen habe. Es sah nicht so schlimm aus, aber wenn du Fußball spielst, das weiß, wenn die beide aneinander rauschen und der bleibt da liegen. Bei Sammy Kufur war nichts, aber bei Olli Kahn hätte es böse aussehen können.
Sie haben vor Jahren Ihre Autobiografie geschrieben, Momente der Entscheidung. Da schreiben Sie auch von der Einsamkeit des Schiedsrichters auf dem Platz. Wie sind Sie da über die vielen Jahre mit klargekommen?
Ja, du hast zwar deine Assistenten an der Seite, aber letztendlich bist du einer zwischen 22. Und du musst dich da behaupten, du musst dich da durchsetzen. Und da hilft dir keiner, der auf der Tribüne sitzt und der dir die Daumen drückt. Das ist also ein einsamer Kampf, den du alleine ausfechten musst. Und da bist du alleine mit dir selber. Das kann man vielleicht vergleichen mit einem Golfspieler. Da gibt es auch keinen anderen, der Fehler macht, sondern nur du selber. Und deshalb spiele ich jetzt auch Golf.
Ah!
Nein, aber das ist schon so, das sind ja zwei Mannschaften. Das sind zwei Teams, da sind 11, die füreinander da sind und auf der anderen Seite auch 11. Und du in der Mitte bist alleine und kannst dir mal die Hilfe der Assistenten erholen. Aber letztendlich musst du da selber klarkommen. Und das ist eine gewisse Einsamkeit. Aber das gehört eben zum Job dazu.
Sie haben über 20 Jahre auf Top-Niveau gepfiffen. Wie hat das Ihre Frau eigentlich verkraftet? Also auch das Echo in den Medien, immer hinterher nach den Spieltagen.
Ja, also so schlecht waren ja die Kritiken nicht. Also es ist natürlich so, dass du bekannt bist hier in der Stadt oder irgendwo, wenn du in Deutschland bist, wirst du immer angesprochen. Wie gesagt, es gab auch keine großen Kritiken. Es gab mal ein, zwei Spiele, wo auch die Presse was geschrieben hat, aber ansonsten bin ich ja immer gut weggekommen. Also hat das auch keine Auswirkungen hier für zu Hause gehabt. Natürlich auf Arbeit diskutierst du, wo du überall bist, kannst du immer dich den Leuten stellen. Das macht ja auch Spaß und das ist auch das Gute, aber es ist nie ausgeartet, weder in den Medien noch zu Hause privat.
Sie waren bei der Europameisterschaft 1996 in England, ja. Dann zwei Jahre später bei der WM in Frankreich im Einsatz. Waren die Spiele da leichter zu pfeifen als in der Bundesliga oder auch im Europapokal?
Bei der WM und bei der EM war es ja so, bei der EM hatte ich dieses eine Spiel Kroatien gegen Portugal, bei der WM war es Tunesien, Kolumbien und Norwegen, Italien. Und es war natürlich immer von Vorteil, das war ja auch damals so, als ich von der DDR-Oberliga in die Bundesliga gekommen bin und jetzt bei diesen Spielen, dass du immer schon Leute gekannt hast in den Mannschaften. Also naja, in der Bundesliga hat ja in jeder Bundesliga-Truppe irgendein Ossi gespielt, wo also auch schon Ansprechpartner war, wenn du irgendwas auf dem Feld hattest. Und in diesen anderen internationalen Spielen, da haben die Kovacs gespielt in Kroatien. Oder in Tunesien war der Ben Slimane, der in Freiburg gespielt hat. Ja. Und in Norwegen, weiß ich auch nicht mehr, der auch in der Bundesliga. Also man hatte immer Ansprechpartner. Und wo man gesagt hat, wenn was ist, kannst du mich ansprechen. Und das fand ich auch, was das Ansprechen betrifft, sensationell. Mein erstes großes internationales Spiel war Atletico Madrid gegen Manchester United. Mhm. Und da hat gerade zu der Zeit Atletico Bernd Schuster gespielt, hat mich vorm Spiel angesprochen, hat gesagt, Mensch, Landsmann, wenn was ist, sprechen Sie mich an. Ich sage, Herr Schuster, mache ich gerne. Und dann hast du also schon einen Draht, wenn irgendein Spieler nicht funktioniert, dass du sagst, jemand zu dem hin, tritt in den Arsch und dann ist gut. Also das hat schon Vorteile gehabt, dass man. Aber trotzdem, es gab auch viele internationale Spiele, wo ich eben keinen kannte aus der Bundesliga auch oder aus früheren Zeiten. Dann muss man da ganz unvoreingenommen reingehen. Und man weiß ja, oder wenn man Angst hat, dass die Kameras dabei sind und vielleicht 5, 6, 8, 10 Millionen zugucken, ja, dann kannst du es eben nicht machen. Also für mich ist das genauso ein Spiel wie A, E und B oder wie früher die Betriebsmannschaften. Natürlich auf höherem Niveau, aber wenn du da dir Gedanken machst, wird das jetzt was oder kann das was werden? Und wenn das Fernsehen jetzt zeigt, also dann bist du schon erschossen. Also reingehen, Feuer und dann geht's los.
In welchem Land haben Sie die angenehmsten, fairsten Fans erlebt? Kann man das sagen?
Oder Fans kann man nicht sagen. Hm. Ich hatte ja gesagt, also in jedem Stadion, was voll ist, ist eine super Atmosphäre. Und wenn ja in Lissabon waren 100.000, in Barcelona 100.000, das ist denn schon eine Riesenkulisse, da hörst du nur ein Rauschen. Und es war ja vor Jahren nicht so mit diesen Transparenten und allen. Es gab auch in Italien waren immer Pyros, das war ja das Markenzeichen italienischen Fußballs. Aber dass Ausschreitungen bei meinen Spielen passiert sind, kann ich absolut nicht bestätigen.
2001 mussten Sie dann als Bundesliga-Schiedsrichter aufhören, weil die Altersgrenze beim DFB bei 47 Jahren liegt. Davon waren Sie auch überhaupt nicht begeistert. Warum ist die Altersgrenze eigentlich Unsinn?
Ja, ich habe ja spaßeshalber immer gesagt, wenn ich zur Wende das gewusst hätte, hätte ich mir in Polen einen Ausweis besorgt. Aber die Altersgrenze ist eigentlich Schwachsinn. Wie gesagt, es gibt ja mehrere Kriterien für einen Schiedsrichter. Erstmal die Leistung, die bewertet wird auf dem Feld, denn die konditionellen Voraussetzungen überhaupt, sein Auftreten allgemein, wie kommt er auch mit den Vereinen, mit den Clubs zurecht. Und manche können mit 35 nicht laufen, manche können mit 50 noch laufen. Und als ich aufhören musste, da gab es viele Schiedsrichter in England in der ersten Division, die 49, die 50 waren. Also wenn du deine Leistung bringst, damals hat auch keiner zu Lothar Matthäus gesagt, du kannst jetzt kein Nationallibero mehr sein, du bist 36. Also wenn, so hat man es uns früher gesagt, es ist eine Leistungsgesellschaft. Wenn du die Leistung bringst, ist gut. Aber nur zu sagen, weil im Ausweis irgendein Datum steht, musst du aufhören, das ist für mich der größte Schwachsinn, ist ja jetzt ein bisschen aufgehoben worden. Aber wie gesagt, wenn nur die Leistung zählt, warum sollst du nicht noch 1, 2 oder 3 Jahre pfeifen können? Und das habe ich nicht verstanden. Und jetzt ist da ein Prozess in Gang gekommen, aber eben schon Jahrzehnte später. Und das muss sich der DFB selber hinterfragen, warum sie so starr an diese Regel gehalten haben.
Aber es sieht danach aus, dass das vielleicht doch aufgehoben wird?
Ja, wie gesagt, das ist jetzt der erste Fall mit Brüch, aber der hat sich ja nur in seiner Verlängerungszeit so schwer verletzt. Ich weiß nicht, ob er überhaupt nochmal zurückkommt. Man sollte sagen, das ist eine Orientierung 47. Und international war es ja auch schon so, dass international war mal die Grenze 50, denn 47, jetzt ist er 45, der Blatter wollte sie mal auf 42 runterdrücken. Also das ist der Jugendwahn. Und die Erfahrung, die kann ja als Schiedsrichter keiner nehmen. Und warum sollst du nicht sagen, Bundesliga, okay, 47, 48, Orientierung sollte Schluss sein. Wenn man merkt, dass deine Leistungen in den letzten 3 Jahren sowieso nicht waren, dann musst du aufhören. Aber wenn du top bist, so wie Aitekin jetzt, warum soll der nicht mit 50 pfeifen? Oder 52? Hat er ja keine Relevanz. Und wie gesagt, einige Torhüter, die glänzen erst mit 40, 42. Also kann ein Schiedsrichter auch noch, nicht alle, aber mit 50 plus immer noch sehr gute Leistungen bringen.
Also entscheiden sollte dann eben wirklich die Leistung. Leistung,
genau.
Sie haben oder sollen noch mal als Punktrichter im Boxen gearbeitet haben. Wie ist das denn zustande gekommen?
Ja, das mache ich ab und zu immer noch, so 2-3 Mal im Jahr. Wie ist das zustande gekommen? Hier durch Ulf Steinfurt, der den Boxstall hat, SES. Der hatte früher die Bundesliga Boxer Magdeburg betreut und hat sich dann selbstständig gemacht mit dem Boxstall und hat gesagt, Mensch, als Schiedsrichter musst du doch auch Entscheidungen treffen und willst du nicht mal gucken? Und ja, wie gesagt, ich habe seine Anfänge begleitet. Und war dann auch Punktrichter, habe auch den Gong betätigt, also das ist alles. Und bin jetzt aber nicht mehr bei ihm, sondern bin bei der WBO, World Boxing, nicht WBO, German Box, GBO, German Box, GBA, German Box Association. Und da machen wir so 2-3 Kämpfe. Demnächst bin ich wieder in Halle oder in Barlehm. Das macht mir Spaß und das ist ja meine ganz andere Entscheidungsebene. Punktrichter, nicht Ringrichter, sondern Punktrichter. Und das ist ja auch so, da gilt die Regel 10 must have. Das heißt also, nach jeder Runde musst du entscheiden, welcher Boxer 10 Punkte kriegt und welcher 9 Punkte. Ziehst du natürlich noch ab, wenn er einen Niederschlag hatte oder eine Verwarnung. Aber das ist so, du musst auch sofort entscheiden, füllst deine Karte aus und gibst deinen Punktrichter. Also ist ähnlich im Fußball schnelle Entscheidung.
Also es war gar nicht so schwer, sich das auch mit der Punktwertung im Boxen anzueignen.
Nee, oder wie gesagt, ich habe ja Jahre schon immer beim Boxen da mit Stieglitz und anderen zusammen da auch ja da ein bisschen zugeguckt und ich traue mir das schon zu, da Entscheidungen zu treffen. Wenn die Boxer treffen.
Wenn die Boxer treffen. Tja, Sie haben in Ihrer Autobiografie geschrieben, dass die Ziele, also die Lebensziele, niemals aussterben. Was ist Ihr nächstes Ziel?
Gute Frage, ja. Lebensziel, ja, gesund bleiben, für die Familie aktiv sein und mich noch weiterhin einbringen in die Gesellschaft.
Ja, und wann wird der erste FC Magdeburg, die Frage bleibt Ihnen als Magdeburger nicht erspart, mal in der ersten Liga spielen?
Ja, ich hatte ja im Oktober letzten Jahres im Stadtrat schon die Aufforderung gestellt, dass wir uns auf die erste Liga vorbereiten sollten, was eben das Stadion betrifft, die Infrastruktur. Da hatten wir 6 Spiele nacheinander gewonnen. Dann hat sich das ein bisschen relativiert. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Der nächste Schritt ist natürlich jetzt erstmal die Klasse zu halten. Das Umfeld stimmt, die Fans, das stimmt. Im Stadion wird jetzt auch einiges gemacht. Ich denke auch mit dem Trainer und mit dem ganzen Staff, das ist auch eine Geschichte, wenn man dabei bleibt. Ich kenne ja auch den Präsidenten und das Präsidium. Die machen also auch eine sehr gute Arbeit. Und wenn man die Ruhe behält, so wie in Heidenheim, dann denke ich, könnte das in den nächsten 3-4 Jahren passieren, dass Magdeburg aufsteigt. Aber wie gesagt, alle wollen aufsteigen. Es ist ein schwieriger Prozess und wir haben es ja gesehen, Weihnachten war, kurz vor Weihnachten war noch alles super und dann, ja, aber das ist Fußball. Fußball kannst du nicht planen und wir sehen es ja auch, die Größten, die immer geplant haben, wie Bayern, müssen jetzt auch mal sich neu orientieren. Also im Fußball kannst du was planen, aber ob der Plan dann so aufgeht, das entscheiden dann andere Mannschaften.
Geduld ist gefragt.
Das ist richtig.
Jo, damit biegen wir in die Schlussrunde ein. Da geht es um Ostprodukte. Für welches Ostprodukt konnte oder kann sich Bernd Heinemann mehr begeistern? Knickebein-Bonbons oder Meißner Malz-Bonbons?
Ich esse beides nicht.
Ja, dann hat sich das ja schon erledigt. Ja. Rotwein steht zur Wahl. Klostergeflüster oder Feuertanz?
Ja, Feuertanz.
Also Sie mögen es lieber etwas lieblicher?
Ja.
Nicht so herb.
Ja.
Trolli-Rasenmäher oder Simson-Rasenmäher?
Ja, ich habe damals noch keine Grünfläche gehabt, aber Simson war ja immer gut mit Schwalbe und Star, dann sage ich mal Simson.
Also das war der mit Benzin.
Ja, ja, aber ist egal. Hatte ich auch.
Alles klar. Vielen Dank, Bernd Heinemann.
Ich bedanke mich. Alles Gute.
Ostdeutsche Sportlegenden. Sportler-Stories vor und nach der Wende. Ein Original RSA-Podcast.